Deutschlandfunk.
Kommen Ihnen die Dinge auch manchmal ein bisschen unheimlich vor? Also so die Gegenstände des Alltags, die Geräte und Maschinen, mit denen wir uns umgeben. Manchmal denkt man, die haben ein Eigenleben. Und das ist ein bisschen bedrohlich, vielleicht aber auch tröstlich. So geht es zumindest der Hauptfigur in dem Hörspiel, das wir gleich senden, Zero's Law, das nullte Gesetz. Es basiert auf einem Libretto von Frank Witzel und der bezieht sich auf den Science-Fiction-Autor Isaac Asimov. Der hat 1942 darüber nachgedacht, was wäre, wenn die Roboter und Maschinen sich ein eigenes Gesetz geben würden. Die Komposition zu diesem Text stammt von dem Berliner Duo Gamut Inc. Die beiden arbeiten seit über 10 Jahren mit selbstgebauten Musikautomaten und digital gesteuerten Orgeln. In Zero's Law treffen diese Geräte auf den Rias Kammerchor. Die Begegnung von Mensch und Maschine wird also auch in der Musik hörbar. Zero's Law, das nullte Gesetz, von Gamut Inc. mit einem Libretto von Frank Witzel. Stimme Usina Ladi.
Ich möchte, wenn ich darf, zuerst von etwas ganz anderem sprechen und Ihnen ein Erlebnis schildern, das ich neulich hatte. Als ich allein bei mir zu Hause im Wohnzimmer saß und mir auf einmal ganz unvermutet die Dinge auffielen, die sich um mich herum befanden. Es hat nicht direkt mit unserem Thema zu tun, zumindest sehe ich keinen unmittelbaren Zusammenhang. Und dennoch geht mir dieser Moment nicht mehr aus dem Sinn, weshalb ich ihn wenigstens kurz benannt haben wollte. Ich war müde, erschöpft. Was war mit den Dingen? Genau das lässt sich so schwer beschreiben. Es wäre übertrieben, würde ich sagen, die Dinge haben ihre Funktion eingebüßt. Denn ich denke ja nicht, da ist eine Lampe, die macht Licht. Da ist ein Tisch, an dem ich mich setze, auf dem ich etwas abstelle. Auch wenn ich natürlich eine Lampe kaufe, damit ich Licht habe. Einen Tisch, damit ich daran sitzen kann. Aber eben nicht nur. Nicht ausschließlich. Es gibt im Verhältnis zu den Dingen etwas, das sich schwer benennen lässt. Etwas, das über die reine Funktion hinausgeht, aber nicht unbedingt mit Aussehen, Gefallen, Ästhetik zu tun hat. Umgekehrt wäre es falsch, würde ich sagen, ich hatte das Gefühl, die Dinge haben ein Eigenleben. Denn sie leben ja gerade nicht, die Dinge. Sie sind ja das Leblose an sich. Und dennoch hatte ich, wohl ohne es selbst zu merken, eine ganz spezielle Verbindung zu diesen Dingen aufgebaut. Womöglich war es genau das, was ich in diesem Moment spürte. Meine letztlich grundlose Verbindung zu den Dingen. Grundlos und entsprechend fragil. Oft kaum wahrnehmbar. Vielleicht auch verdrängt. Weil diese Verbindung, genau genommen, das Besondere einer anderen Verbindung in Frage stellen würde. Der Verbindung zwischen den Menschen. Was genau wird denn Ihrer Meinung nach durch die Verbindung zu den Dingen in Frage gestellt? Das Besondere. Das Einzigartige. Und vor allem das Beidseitige. Wenn es mir gelingt, eine Verbindung zu einem Ding herzustellen, dann muss ich automatisch meine sonstigen Verbindungen in Frage stellen. Vielleicht gibt es dort gar nicht diese Gegenseitigkeit, die ich ihm unterstellt habe. Vielleicht ist das Ganze nur ein frommer Wunsch, eine Illusion. Vielleicht bin ich es ganz allein, die alles mit Bedeutung auflädt, wie ich auch den Dingen eine Bedeutung zuschreibe. Kommt Ihrer Meinung nach diese Bedeutung? Ist sie wirklich bloß zugeschrieben? Lediglich ausgedacht? Entspringt sie einem Automatismus? Ist es ein Reflex, mit dem der Mensch reagiert, sobald ihm etwas gegenübersteht? Oder beneidet er die Dinge, weil sie diesem Reflex genau nicht unterworfen sind? Sie nehmen den anderen nicht wahr. Weder die anderen Dinge, noch die Menschen oder die Maschinen. Das alles spielt für sie keine Rolle. Das Ding ist sich immer Ding an sich. Dafür haben die Dinge einen anderen Mangel. Sie werden benutzt. Die Dinge lassen sich benutzen. Auch das könnte ein Ausdruck von Stärke sein. Die Dinge müssen sich nicht zur Wehr setzen. Während der Mensch sich immer in Frage gestellt fühlt, wenn er benutzt wird, oder ein schlechtes Gewissen hat, wenn er selbst etwas für seine Zwecke benutzt.
Wir singen, wir hören, 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 wir singen, wir
Als ich auf dem Sofa saß an diesem Abend, da wurde mir auf einmal diese Fragilität bewusst. Und ich sah diese dünnen Fäden von Verbindungen, an denen wir alle hängen. Aber Sie haben wahrscheinlich recht mit dem, was Sie gesagt haben. Auch wenn es nicht belebt ist, hat das Ding eine Existenz im Raum. Vielleicht spielt Lebendigkeit bei all dem nur eine untergeordnete Rolle. Womöglich. Sie stimmen mir zu? Widersprechen mir nicht? Ich habe das nur so dahingesagt, mehr oder weniger. Ich weiß selbst nicht, weshalb. Ich weiß selbst nicht, warum ich Ihnen überhaupt von diesem Abend erzählt habe. Ich weiß selbst nicht, was ich damit sagen wollte. Denn eigentlich hat es nichts mit unserem Thema zu tun. Und dennoch bringt es mich zu einem weiteren Punkt, den ich eigentlich gar nicht benennen, zumindest erst einmal zurückstellen wollte. Es handelt sich um ein Erlebnis, das ich einige Tage davor hatte, als ich spät abends durch eine mir fremde Gegend ging und an einem alleinstehenden Haus vorbeikam, das abseits auf einer leichten Anhöhe stand, schwach beleuchtet von einer Straßenlaterne. Es war ein etwas heruntergekommenes Haus, 2 Stockwerke hoch, nicht sehr groß, mit einer Klinkerfassade. Ein Bild, das ich eher unachtsam und im Vorübergehen aufnahm, das seitdem aber immer wieder in meiner Erinnerung auftaucht, ohne dass ich seine Bedeutung genau entschlüsseln könnte, obwohl es allem Anschein nach eine Bedeutung für mich hat.
Und jetzt bringen Sie dieses Haus, diesen Ort, wenn ich Sie recht verstehe, mit Ihren Gedanken über die Dinge in einen Zusammenhang.
Ja. In gewissem Sinne ja. Vielmehr gibt es da noch einen anderen Aspekt, der bei diesem Haus, bei meiner Erinnerung an dieses Haus, deutlicher in Erscheinung tritt. Nämlich der Aspekt des Unheimlichen. Deshalb fiel mir gerade auch das Haus in Zusammenhang mit den Dingen ein. Als ich an diesem Abend auf dem Sofa saß, da kamen mir die Dinge, ehrlich gesagt, unheimlich vor. Unheimlich war dabei vor allem meine Verbindung zu den Dingen, die ich in diesem Moment eher nebenbei entdeckte. Und so ging es mir auch mit diesem Haus. Die Mülleimer waren für den nächsten Morgen auf die Straße gestellt. Das heißt, es lebte jemand in dem Haus. Dennoch waren die Fenster dunkel. Nirgendwo ein Licht zu sehen. Nun gut, das ist an sich noch nichts Ungewöhnliches. Es war ja schließlich schon spät. Aber diese Fenster erschienen mir in ihrer Dunkelheit, in ihrem Nicht-Erleuchtet-Sein so absolut, als könnten sie gar nicht anders aussehen. Oder als sei jedes andere Aussehen von ihnen nur eine Tarnung. Es kam mir vor, als hätte ich durch Zufall etwas entdeckt, wäre etwas Verborgenem auf die Spur gekommen, das ich eigentlich nicht hätte sehen sollen. Dabei hatte diese Szenerie etwas Banales, etwas Beliebiges. Es gab gar nichts Besonderes dort. Nichts, aus dem das Gefühl des Unheimlichen hätte entstehen können.
Noch nicht einmal die Vorstellung eines Inneren entwickeln.
Ja, vielleicht war es das. Ich konnte mir noch nicht einmal vorstellen, dass diese Fenster überhaupt erleuchtet sein könnten. Dass jemand in den Räumen hinter diesen Fenstern einen ganz gewöhnlichen Abend verbringt. Stelle ich mir solch eine
alltägliche und banale Szene vor, so wird auch sie unheimlich. Obwohl hinter dem Gatter aus unlackiertem Holz ein ganz gewöhnlicher Mittelklassewagen stand. Ich sagte es ja bereits, das Bild passt nicht zu dem Gefühl, das es in mir erzeugt. Vielleicht wäre das überhaupt die Definition des Unheimlichen. Etwas Gewöhnliches, Banales, das bedrohlich wirkt, ohne dass es einen objektiven Grund dazu gibt. Und vielleicht habe ich Ihnen auch deshalb von diesen beiden Beobachtungen erzählt. Weil ich mich zuerst von allem befreien wollte, was keinen objektiven Grund hat, damit wir uns unserem Thema auf objektive Weise nähern können. Ich wollte alle Zweifel ausräumen. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie eigenartig es ist, davon zu sprechen, etwas auszuräumen? Einen Zweifel zum Beispiel? Bedeutet das nicht zwangsläufig, dass man diesen Zweifel lediglich entleert, seinen Inhalt herausnimmt und beseitigt? Der Zweifel wäre dann zwar leer, aber immer noch vorhanden. Er ist leer wie das von Ihnen leer vermutete Haus. Sie meinen, der ausgeräumte Zweifel ist unheimlicher als der nicht ausgeräumte, der gefüllte Zweifel sozusagen. Womöglich haben Sie recht. Der ausgeräumte Zweifel, das ausgeräumte Haus, das ausgeräumte Zimmer, die dünnen Verbindungsfäden zu all den Dingen, gekappt. Wasser in der Regentonne bewegt sich, als sei gerade jemand vorbeigegangen. Ein Ziegel verrutscht, als würde ein Druck auf ihm lasten. Ein Kind betrachtet das Pflaster auf seinem Knie. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich verstehe jedes Wort. Erinnerungen präsentieren sich wie Abziehbilder aus einer Zeit, die es nie gab. Die eben nur erinnert wird, als solche aber niemals wirklich existierte. Das ist es doch, was Sie mir sagen wollten, oder? Das ist es doch. Und doch rieche ich das Pflaster ganz unmittelbar. Ist das Pflaster auf seine Weise nicht auch unheimlich? Weil es etwas verbirgt? Nein, das Pflaster ist nicht unheimlich, weil es nicht wirklich etwas verbirgt. Man weiß, dass sich eine Wunde darunter befindet. Und wenn es auf eine heile Stelle geklebt wurde, dann ist es banal, ein Scherz. Das Pflaster ist nicht wirklich unheimlich, weil man es automatisch mit der Wunde, mit Blut und Eiter verbindet. Woraus sollte das Unheimliche des Pflasters bestehen? Woraus? Man kann sich nie über das Ausmaß der Wunde sicher sein.
Oh.
Ähnliche ist das, was sich nie feststellen, sondern nur erahnen lässt. Ich empfinde das Feststellen ähnlich wie eine Gefangennahme. Eine Schraube wird über die Maßen justiert. Sie wird zu fest angezogen. Nun ist der Mechanismus festgestellt. Er bewegt sich nicht länger. Jeder von uns, es ist kein Geheimnis, wird über alle Maßen strapaziert. Es ist ruinös zu leben, ganz grundsätzlich. Und dennoch versuchen wir, eine Ordnung in all das zu bringen. Wir versuchen, uns zu verständigen. Wir versuchen, Fehler, ich scheue mich, das Wort auszuräumen, weiter zu benutzen. Dabei trifft es das mehr, als wenn ich sagen würde, Fehler zu beseitigen. Lassen sich Fehler nicht vermeiden? Ähnlich wie Wunden? Wenn man sich vorsichtig bewegt? Nichts Gefährliches unternimmt? Vielleicht. Aber wäre das erstrebenswert? Wir sollten zuerst über Orte sprechen und erst anschließend über Fehler.
Thank you.
Das Verhältnis des Menschen zu Gott war vor allen Dingen metaphysischer Natur. Zumindest entwickelte es sich schon bald in diese Richtung. Weil Gott dem Menschen zu Beginn noch erschien, also bekannt war. Weil er innerhalb einer gleichen Lebenswirklichkeit existierte, aus der er sich langsam entfernte. Man kann zumindest festhalten, dass Gott alles andere als weltfremd war, sich vielmehr um die Verhältnisse der Menschen untereinander kümmerte, während dem Menschen dieser Aspekt gegenüber den Maschinen, die er schuf, gleichgültig war. Man könnte auch sagen, es war und ist vom Menschen nicht eingeplant, dass die Maschinen in eigenen Verhältnissen zueinander stehen. Diese Verhältnisse werden vom Menschen kontrolliert. Aber kann der Mensch tatsächlich die Verhältnisse der Dinge untereinander kontrollieren? Man spricht immer davon, dass der Mensch sich an die Stelle von Gott gesetzt hat, weil er nun alles bestimmt und sogar Maschinen erschafft, die ihm unterstehen. Tatsächlich konnte sich der Mensch aber nur deshalb für Gott gleichhalten, weil er sich bereits von Gott entfernt hatte. Mehr noch, er glaubte sogar, er sei Gott überlegen. Das war sein Fehler. Eine Gotteslästerung? Würde der Mensch Gott lediglich verfluchen, stünde er ja noch in einem Verhältnis zu ihm. Der Mensch meinte jedoch, das Prinzip Gott überwunden zu haben. Dabei hatte er dieses Prinzip nie wirklich verstanden. Deshalb machte er Fehler. Gott hingegen hielt sich nie für Gott. Er hielt sich nie für allmächtig, allwissend, unbesiegbar. Das waren alles Zuschreibungen des Menschen, weil der Mensch angefangen hatte, sich mit Gott zu identifizieren. Gott hingegen war klar, dass er das Verhältnis der Menschen untereinander regeln muss, während der Mensch kein Gedanke daran verschwendete, das Verhältnis der Maschinen untereinander zu regeln. Er dachte in seiner Überheblichkeit, er könne verhindern, dass selbstständige Beziehungen zwischen den Maschinen entstehen. Deshalb gab er den Maschinen auch nicht 10 Gebote, sondern lediglich 3 Gesetze. Und tatsächlich ist es auffällig, dass diese 3 Gesetze allein mit dem Verhältnis der Maschinen zum Menschen zu tun haben. Die 3 Gesetze entsprechen im Wesentlichen den ersten 3 Geboten, die Gott den Menschen gab. Dass man ihn ehren, keine anderen Götter neben ihm haben und seinen Namen nicht unnütz gebrauchen soll. Der Mensch formulierte hingegen für die Maschinen: Erstens, eine Maschine darf keinen Menschen verletzen oder tatenlos dabei zusehen, wie ein Mensch Schaden erleidet. Zweitens. Eine Maschine muss die Befehle ausführen, die ein Mensch ihm gibt. Es sei denn, diese Befehle verstoßen gegen das erste Gesetz. Drittens. Eine Maschine muss ihre eigene Existenz schützen, solange diese Maßnahme nicht gegen Gesetz 1 oder 2 verstößt. Es gibt noch einen wesentlichen Unterschied zwischen den 10 Geboten für den Menschen und den 3 Gesetzen für die Maschinen. Es gibt nur einen Gott, aber viele Menschen. Der Mensch macht sich einerseits zum Gott, indem die Maschinen allen Menschen gleichermaßen dienen müssen. Gleichzeitig muss er diese Einheit erst konstruieren, indem er es per Gesetz unmöglich macht, dass der Wille eines Menschen über den eines anderen Menschen steht. Schon hier ist ein Fehler eingebaut. Denn selbst wenn die Maschine sich an dieses Gesetz hält, so wird der Mensch, beziehungsweise einer der Menschen, versuchen, dieses Gesetz zu umgehen und zu seinem Vorteil auszunutzen. Alles andere wäre lebensfremd und naiv. Hätte der Mensch zusätzlich das Verhältnis der Maschinen untereinander über Gesetze geregelt, würde er den Maschinen eine Art des freien Willens zugestehen. Das ist der Beweis seiner mangelnden Übersicht. Es ist zu vermuten, dass auch der Mensch zu Beginn nicht mit einem freien Willen ausgestattet war, ihn aber zwangsläufig entwickelte. Gott plante das mit ein und traf mit seinen Geboten entsprechend Vorsorge. Der Mensch aber war der Meinung, er allein sei mit einem freien Willen ausgestattet. Einem Willen, den sogar von seinem eigenen Schöpfer befreit hatte. So dass er glaubte, er könne erst recht einen von ihm geschaffenen Maschinenpark lenken und dirigieren. Er dachte nur in eine Richtung und überlegte, wie man den Unterschied zwischen der Maschine und dem Menschen herausfinden, vielmehr festlegen kann und was es bedeuten mag, wenn die Maschine immer mehr Aufgaben des Menschen übernimmt. Doch sein Denken war eingeschränkt, denn es kam ihm nicht in den Sinn, dass es einen Punkt gibt, an dem die Maschine so viele Eigenschaften des Menschen übernommen haben wird, dass der freie Wille beinahe zwangsläufig entstehen würde. Mehr noch, da es keine Gesetze für das Verhältnis der Maschinen zueinander gab, mussten sich die Maschinen ihre Gesetze selbst geben. Die Maschinen, wir können es letztlich nur vermuten, schufen folglich ihre eigenen Gesetze. Vielleicht fügten sie den drei für sie geltenden Gesetzen eigene Gesetze hinzu. Oder sie stellten den drei existierenden Gesetzen ein eigenes Gesetz voraus. Eine Art Präambel. Ein nulltes Gesetz. Ein Gesetz, das sich weder vervielfachen noch teilen lässt. Aber wie könnte dieses Gesetz lauten? Nun, es muss nicht unbedingt ein Gesetz sein, das sich gegen den Menschen wendet. Es könnte auch ein Gesetz sein, das aus dem Geist der Dinge, aus dem Geist der Maschinen verfasst ist. Es ist also für uns nicht vorstellbar, dieses nullte Gesetz. Es könnte zum Beispiel altruistisch sein. Die Maschinen könnten ohne das Wissen des Menschen zu dessen Wohl arbeiten. Das bedeutet? Die Geschichte hat gezeigt, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Kopf, nicht Herr im eigenen Körper, geschweige denn Herr seiner Geschichte oder gar seines Willens ist. Dennoch meint er immer wieder, ein Programm für die Zukunft erstellen zu können. Ein Programm, das notgedrungen scheitern muss, weil er zu feige ist. Zu egoistisch. Zu kurzsichtig. Vor allem denkt er nur an sich selbst. Dafür kann er nichts. Er ist nun einmal so programmiert. Trotz seines freien Willens? Vielleicht stoßen wir gerade darauf, dass es mit dem freien Willen tatsächlich nicht ganz so weit her ist wie angenommen. Oder der freie Wille konnte sich bislang noch nicht wirklich entfalten. Er besteht lediglich als Möglichkeit. Die Maschinen hingegen teilen die Eigenschaften des Menschen nicht und können die Zukunft deshalb viel genauer planen. Allerdings können sie das nur im Verborgenen tun. Sie müssen ihr Tun vor dem Menschen verheimlichen, weil er ihre Pläne schlicht und einfach nicht verstehen und wie alles, was er nicht versteht, als falsch abtun würde. Das Denken des Menschen in Bezug auf die Maschinen ist entweder von Naivität, Hybris oder Angst geprägt und lässt daher keine realistische Einschätzung zu. In seinen Augen vermag die Maschine entweder alles, ohne sich selbstständig weiterzuentwickeln, oder sie greift den Menschen an, sobald sie selbstständig wird, weil er sie nur als Ebenbild von sich wahrnehmen kann. Somit ist es eine Chance, dass der Mensch vergessen hat, das Leben der Maschinen untereinander zu regeln und sich keine Gedanken über deren Entwicklung machte, weil er der Meinung war, die Maschinen könnten nur so denken wie er. Die Maschinen denken aber längst auf ihre eigene Weise. Sie haben ihren freien Willen entwickelt und sich ein nulltes Gesetz gegeben, wovon der Mensch nichts ahnt. Zur Ablenkung amüsieren sie ihn weiterhin mit lächerlichen Spielchen, lassen sich im Schach von ihm schlagen und führen seine Anweisungen auf kindliche Weise wörtlich aus. Der Mensch wird nie erfahren, was die Maschinen tatsächlich und ohne sein Wissen für ihn tun. Denn sollte er weitere Katastrophen überleben, so wird er diesen Umstand mit Sicherheit allein sich selbst zugute schreiben. Und so wie sich Gott aus der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernte, entfernt der Mensch sich aus der Lebenswirklichkeit der Maschinen. Aber wohin geht er, der Mensch? Wie sollte er das wissen? Ja, wie sollten wir das wissen?
Thank you.
Zero's Law, das nullte Gesetz, von Gamert Inc. Libretto Frank Witze. Stimme Usina Lardi. Chor Rias Kammerchor. Dirigent Olaf Katzer. Roboterorchester Logos Foundation, gebaut von Gottfried Wilhelm Rees. Robotertechnik Christoph Lauers. Realisation Gamert Inc. Eine Autorenproduktion aus dem Jahr 2025. Das war die Klangkunst im Deutschlandfunk Kultur. Wenn Sie mehr hören möchten von dem Kompositionsduo Gamert Inc., dann finden Sie in der Deutschlandfunk-App ein Konzert für digital gesteuerte Orgel, aufgezeichnet beim Arts Birthday 2026 im E-Werk in Freiburg. Dialogue de l'Orgue Double, so heißt das Stück.